Du hörst Süß-Sauer, der China-Podcast. Ihr habt uns Fragen geschickt, die wir in dieser Folge beantworten. Es geht um den Mongolenfleck, Rauchen aus einem Metallrohr und den neuesten Hype aus China. Mehr dazu erfährst du, wenn du jetzt weiterhörst. Nimen Wen, Woman Huida.
Wenn du auch nur Chinesisch verstanden hast, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zum Süß-Sauer der China-Podcast. Hallo, ich bin Yang und mit mir am Mikrofon sitzt...
Hallo, hier ist Steffen.
Ich denke, wenn ihr ein paar Jahre unser Podcast gehört habt, dann kennt ihr diese Folge, dann kennt ihr auch diese Intro. Aber erklärt trotzdem mal, Steffen, was hast du gesagt?
Jedes Jahr im Dezember machen wir ein Q&A. Ihr schickt uns Fragen und wir beantworten die im Podcast. Deswegen Nimen Wen, Woman Huida. Und wir haben von euch wieder sehr viele Fragen erhalten. Vielen, vielen Dank. Und wir versuchen die jetzt alle hier reinzupressen in die Ausgabe. Und wir fangen auch direkt an mit der ersten Frage, die kommt von Ruven. Er fragt, was hat uns bei unserem letzten China-Aufenthalt besonders positiv überrascht? Du bist ja gestern aus China zurückgekommen, deswegen fang doch mal an. Was hat dich besonders positiv überrascht?
Was mich besonders positiv überrascht hat, war die Freundlichkeit, also in der Servicebranche. Sei im Restaurant, im Hotel oder bei der Sicherheitskontrolle, insbesondere bei der Sicherheitskontrolle. Ich kannte das eigentlich so, Sicherheitskontrolle ist ja, was man machen muss. Ne? Das ist ja anders als bei der Servicebranche. Deswegen sind die Leute häufig selber ein bisschen bockig. Deswegen, das ist auch keine schöne Umgebung, in der man arbeiten möchte. Und ich habe auch Verständnis, wenn die Mitarbeiter dort nicht freundlich sind. Aber diesmal habe ich auch tatsächlich gemerkt, selbst bei der Sicherheitskontrolle, die Leute sind sehr engagiert und sehr freundlich. Also die sagen, stellen Sie sich bitte hin, drehen Sie sich mal um, vielen Dank, das war's schon. Auch beim Abschied, als ich auf dem Flughafen war, habe ich so eine junge Mitarbeiter gefragt, hallo, ich möchte gerne mit dem Bus fahren, wo ist denn die Bushaltestelle? Und der war so freundlich, der hat meinen Arm genommen und mich ein Stück geführt und parallel erzählt, so mein Herr, Sie gehen in diese Richtung und dann nehmen Sie diesen großen Aufzug in der Mitte, also nehmen Sie bitte nicht die anderen Aufzüge und wir sind gerade auf der dritten Etage, Sie müssen zu Erdgeschoss. Und dann dort gibt's die Haltestellen. War so freundlich. Das hat mich so positiv überrascht.
Und dir hat sicherlich auch geschmeichelt, dass du mein Herr genannt wurdest, nehme ich an.
Schon, also ja. Diese Art, wie er mich angesprochen hat. Und auch so habe ich auch diese Kenntnis bekommen, dass ich ein Mann in der 30er geworden bin, was auch stimmt. In China wurde ich häufig als bezeichnet, weil die jungen Leute, die in Servicebranche arbeiten, die sind häufig Anfang 20 und ich bin erst 30. Wahrscheinlich sehe ich auch so aus und dann haben sie mich immer so genannt, ältere Bruder. Ja, nett, freundlich gemeint. Ich habe das akzeptiert, nämlich mein Alter.
Schlimm finde ich auch immer den Satz, können Sie mir mal sagen, wie spät es ist?
Ich muss sagen, ich mag gesiezt werden.
Ja?
Also, das mag ich. Okay. In der Servicebranche. Obwohl ich auf der Arbeit immer der Duzer bin, ich duze sofort alle und ich möchte geduzt werden, aber in der Servicebranche oder mit fremden Menschen mag ich gesiezt werden.
Okay. Genau, mein letzter Besuch ist schon ein bisschen her und positiv überrascht war ich, dass jedes Mal, wenn ich nach China komme, es immer wieder was Neues zu entdecken gibt, weil das Land so vielfältig ist. Die Kultur so vielfältig und so alt einfach. Und wenn man in unterschiedliche Regionen fährt, wieder ein anderes Gesicht von China entdeckt. Und das finde ich einfach total bereichernd und überrascht mich jedes Mal aufs Neue, dass man immer wieder was Neues entdeckt in diesem Land.
Okay, obwohl du das nie bereichernd fandst, wenn du ein neues Gesicht von mir erkennst.
Die neuen Gesichter von dir sind ja meistens unterschiedliche Ausprägungen deiner Laune.
Und dein Verhalten.
Die Reaktion auf mein Verhalten, ja. Genau, also auch immer wieder positiv überrascht, wie viele Charakterzüge du hast, wenn ich das mal so formulieren darf.
Danke, ja.
Kommen wir zur nächsten Frage von Jonas. Jonas ist aufgefallen, dass es in China sehr laut ist. An verschiedenen Stellen, öffentlichen Plätzen, Flughafen, Bahnhof, aber auch in Restaurants zum Beispiel, wenn Rechnungsnummern aufgerufen werden oder Gerichte aufgerufen werden. In Geschäften, da ist laute Musik, Leute schlafen trotzdem. Oder was mir auch aufgefallen ist, Megafone, so kleine Megafone, die immer wieder dieselbe Durchsage spielen. Das ist ihm aufgefallen. Aber auch in Parks ist der Lautsprecher zum Anschlag aufgedreht und die Leute tanzen noch dazu. Also ein ganz anderes Geräuschempfinden hat er wahrgenommen. Und die Frage jetzt an dich, Yang, ist das so? Sind Chinesen mehr Lärm gewöhnt und ist das okay für die?
Ich denke schon. Und das ist auch irgendwie so die Ursache und die Ergebnis. Also die Leute können sehr viel ausblenden. Und so die lassen sich nicht wirklich stören und auch deswegen muss das ein bisschen lauter sein, wenn du die trotzdem ansprechen möchtest. Ne? Dieser Megafon muss permanent laut laufen, damit die Leute das hören, weil sonst vielleicht die merken das gar nicht, die blenden das komplett aus. Ich habe auch gemerkt, dass das wirklich sehr laut war. Eigentlich, ich kenne das immer so, aber trotzdem, das ist so überraschend, das nochmal so real erleben. Als ich in China war, haben wir telefoniert und dann habe ich mich immer so geärgert. Es gab scheinbar keinen Ort, wo man in Ruhe telefonieren kann.
Ja, es war immer sehr laut. Also in meiner Wahrnehmung, wenn wir telefoniert haben, es war immer irgendwas im Hintergrund und halt nicht Leute erzählen, sondern es war wirklich sehr, sehr laut.
Einfach. Die Verkehr selbst könnte schon sehr laut sein. Oder ich bin einfach einer Schule vorbeigegangen und dann die Durchsage war so laut. So, jetzt ist die Pause und wir machen Gymnastik. Das war so laut.
Es gab doch so eine Episode im Bus, wo irgendwie noch so ein Battle war zwischen zwei Leuten.
Ja, in dem Bus habe ich dreimal erlebt, unterschiedliche Leute haben laut irgendwas gespielt. Am Anfang, als ich eingestiegen bin, hat eine Frau sehr laut Hörspiel gehört, ohne Kopfhörer. Und das ist ja Hörspiel, was ich auch gerne höre, diese Typ von Hörspiel. Aber das ist mir peinlich, mich zu outen, dass ich diese Hörspiele mag. Deswegen höre ich das immer heimlich. Aber sie hat einfach so unapologetic, so laut gespielt, damit jeder hören konnte. Aber man konnte das nicht wirklich hören, weil da gab es immer ganze Zeit die laute Musik. Und
von jemand anderem noch dazu.
Ich dachte, das war von dem Bus. Ich dachte, dieser Bus hat einfach Musik gespielt, bis irgendwann diese Person ausgestiegen ist. Und dann wusste ich, aha, die Musik kam nicht vom Bus, sondern jemand hat Musik gespielt.
Ja.
Und die Musik war so laut, dass die Frau trotz ihrer Lautstärke vom Handy ihr Hörspiel nicht gut verstehen konnte und sie hat ihr Handy sogar bis zu Ohr gehalten, weil die laute Musik sie gestört hat.
Ja.
Das war so wie eine Competition. Das war so, wer lauter sein konnte. Das war laut.
Okay. Und es hat aber keiner irgendwas gesagt im Bus.
Das hat niemand irgendwas gesagt. Und alle saßen dort in Ruhe. Und ich finde, man hat einfach daran gewöhnt. Ne? Wir kennen das einfach, diese Lautstärke als Kind. Und von der Schule, so wie ich erzählt habe, damals diese Gymnastik, diese Musik kannte ich auch. Auch die Sammlungen wöchentlich am Montag. Auch so einfach Geschäfte. Ne? Die Verkaufsleute, die sind durch die Straße gegangen und haben laut Musik oder irgendwas gespielt oder gesagt, damit man weiß, dass jemand kommt, was verkauft. Ich denke, in Deutschland kannte man das eigentlich auch von Eiswagen, oder?
Genau, wenn Eiswagen rumfahren durch ein Wohngebiet, hört man die Musik. Das ist jetzt aber nicht so, dass da einer Durchsagen macht. Aber auf dem Markt hat man das oft, dass dann so, wie der Klassiker im Norden ist, der Fischverkäufer, der dann rumbrüllt, hier hast du das. Und daneben steht der Blumenverkäufer, der auch rumschreit. Das ist aber mehr so eine Art Schauspiel.
Ja, in China ist laut, kann ich bestätigen.
Einfach, weil da auch mehr Menschen sind. Also so eine Stadt wie Berlin hier mit fast 4 Millionen Einwohnern ist da ja eher eine kleinere Stadt. Da geht es ja ab 5 Millionen aufwärts bis 12, 15 Millionen Menschen. Da sind halt mehr Menschen und dann ist es halt einfach lauter. Das ist so, ja, ist so mir aufgefallen. Und für alle ist das okay. Es ist aber nicht dreckiger. Darauf wird schon sehr geachtet, dass es halt sauber bleibt auf den Straßen.
Ja, und dafür gibt es auch Durchsage, ne, dass man die Straße sauber
Ja,
hält.
sehr gut. Kommen wir zur nächsten Beobachtung von Jonas. Der war übrigens mit seiner Partnerin sehr lange in China. Die haben eine Fahrradtour durch China gemacht. Deswegen hat er auch so ein paar Beobachtungen mit uns geschildert und wir werden immer mal wieder Fragen von ihm jetzt aufgreifen. Das ist jetzt eine sehr delikate Frage, möchte ich mal sagen. Wird das Thema Fremdgehen in China häufiger toleriert? Er hat nämlich mit drei Männern auf einem Platz gesessen und die haben sehr offen darüber gesprochen und erklärt, dass Fremdgehen keine große Sache ist und die Ehen deshalb so lange halten würden. Und es gibt auch ein chinesisches Sprichwort, das besagt, wer glücklich sein möchte, muss auf einem Auge blind sein. Stimmt das so, Jan?
Ja, ich kenne auch diese Aussage. Ich vermute, diese Aussage ist auf Chinesisch Zheng Yi Zhi Yan, Bi Yi Zhi Yan, also ne, ein Auge zu halten. Und es gibt auch zahlreiche andere Aussagen, die in diese Richtung gehen. Zum Beispiel Nan De Hu Tu, es ist schön, doof zu sein. Oder ne, in China wird meisten Wert auf Harmonie gelegt. Man sagt überall, ich möchte Yi-Tuan-He-Qi, also ne, Frieden, Xi-Shi-Ning-Ren. Und was ich als Nordchinese am besten kenne, ist die Sage, Lei do lai le, du bist schon da, dann mach doch mal mit.
Okay.
Ist immer die Ruhe, diese Harmonie am wertvollsten. Das
Ja.
ist genau auch so in der Familie. Ich denke, man kennt das eigentlich auch von älterer Generation in Deutschland, dass es irgendwie nicht akzeptabel ist, sich scheiden zu lassen, oder?
Ja, das war, ich sag mal, bis in die 80er hinein immer noch ein Stigmata. Gott, die haben sich scheiden lassen, ne? Die Kinder sind bei der Frau. Was macht denn die Frau jetzt eigentlich und so? Also, das war früher schon ein riesiges Problem, aber umso mutiger waren diese Frauen oder die vielleicht ja auch Männer, die gesagt haben, es geht nicht weiter, ich lasse mich scheiden, ich möchte so nicht weitermachen. Ja.
Ja, weil ich finde, weil man, egal was passiert, trotzdem diese Ehe halten möchte, dann dadurch werden bestimmte Leute ermutigt, fremd zu gehen, weil das wird trotzdem nicht geschieden, wenn die der Meinung sind.
Weil es nach außen natürlich ein Gesichtsverlust sein kann, oder? Wenn man
Genau.
sich scheiden lässt.
Und es gibt auch so eine, ich weiß nicht, ob man das Subkultur nennen kann, das heißt der Dafang-文化. Also zum Beispiel, manche sagen, ja, du bist sein Affäre, aber denk daran, wo er hingeht, wenn er Abendbrot haben möchte. Na, nämlich zu mir, ich bin sein Heim. Dadurch fühlt man sich irgendwie besser, oder wie manche sagen, ich bin Dafang, ich bin die große Frau. Du bist die zweite Frau. Also ich bin besser als du. Ich kannte das eher von älterer Generation, aber irgendwie aktuell von der jungen Generation gibt es auch so irgendwie, ich kenne manche Leute posten im Internet zum Beispiel bei kleinen roten Buch, Xiaohongshu, diese App, wo viele junge Leute nutzen, die posten, bitte um Hilfe, was kann ich machen? Mein Mann ist derzeit sehr traurig, ich habe das Gefühl, seine Freundin hat sich von ihm getrennt.
Okay.
Weißt du, dann gibt es so viele Antworten in diese Richtung, zum Beispiel, ja, bei mir auch, ich merke, ihm fehlt komplett die Motivation. Der mag sich nicht mehr schön, der mag sich nicht mehr die Haare, der ist so traurig, was kann ich machen?
Ja.
Weißt du, das ist irgendwie, wir sind nicht mehr Ehepartner, sondern eher so einfach Partner. Ich möchte dir was Gutes tun, ich
Ja.
möchte, dass du gute Beziehungen mit deiner Freundin hast. Irgendwie seltsam.
Und wir haben ja in unserer LGBTQ-Doppelfolge auch schon mal drüber geredet, dass man ja auch sozusagen, auch wenn man eine queere Person ist und die eigenen Eltern das wissen, man eine Ehe führt, um nach außen das Gesicht zu wahren, trotzdem es dann akzeptiert ist, dass man eine Affäre hat mit einem gleichgeschlechtlichen Partner oder Partnerin, damit man seine Sexualität da auch ausleben kann, ja.
Und ich finde, das ist auch so, ich kenne das auch in meiner eigenen Familie. Manchmal, die Leute finden das schöner, jemanden zu haben, weil man hat das Gefühl, man ist nicht alleine. Also ich habe diese Cousine, die redet gar nicht mit ihrem Mann, aber die möchte sich nicht scheiden lassen. Und sie wurde gefragt, warum. Sie meinte, ja, ich denke daran, in 30 Jahren, wenn wir beide alt sind, wir sind Rentner und ich weiß, der ist da. In einem anderen Zimmer, in der Wohnung, dann fühle ich mich sicher.
Also komplexes Thema. Wir gehen jetzt über in ein seichteres Thema. Warum bringen Kinder ihren eigenen Stuhl zur Schule mit? Das hat Jonas nämlich in Kunming gesehen. Gibt es das in deiner Heimatstadt auch?
Ehrlich kenne ich das nicht. Also meine Vermutung ist eher so, weil Jonas hat Fahrradtour gemacht. Ne? Der ist vielleicht einfach Dörfer vorbeigefahren oder so ein bisschen Orte, die nicht so reich sind. Weil ich kenne das von der Vergangenheit, als es noch sehr arm war. Manche Schüler, die haben keine Stühle und Tische. Und wenn du in die Schule gehst, musst du Stühle und Tische mitbringen. Dann man redet miteinander, zum Beispiel, du bist mein Mitschüler. Dann sagen wir, hey, du bringst einen größeren Stuhl mit. Wir nutzen das als Tisch und ich bringe zwei Hocker mit. Wir sitzen dann auf den Hocker. Ah. Aber ich kenne das nur von der Vergangenheit.
Okay.
Warum das in Kunming so ist, kann ich auch nicht beantworten.
Okay, jetzt geht's ums Reisen nach China. Johannes hat gefragt, wie bezahlt man als Ausländer eigentlich am besten? Kreditkarte, Alipay, WeChat und kann man das auch die digitalen Bezahlungsmöglichkeiten mit dem deutschen Konto verbinden? Ich habe das ja auch schon mal durchlebt. Schwierig als Ausländer in China digital zu bezahlen, weil für Alipay und WeChat meines Wissens nach braucht man ein chinesisches Konto, das man verbindet. Und auch ausländische Kreditkarten werden nicht überall akzeptiert. Nur ausgewählte Banken, dort kann man dann Bargeld abholen. Und auch nicht jedes Hotel nimmt Kreditkarten an. Das ist so von meiner letzten Reise so der letzte Stand. Hat sich da was geändert in den letzten Jahren?
Also bei meiner letzten Reise habe ich das noch ein bisschen komplizierter gemacht. Ja, ich bin chinesischer Bürger, ich habe Alipay, ich habe WeChat. Ich habe immer mit meiner Visa-Kreditkarte aus Deutschland in der Bank Bargeld ausgezahlt und dann in meine chinesische Bank eingezahlt, damit ich bei WeChat und Alipay das Geld nutzen kann. Also ich kenne unterschiedliche Möglichkeiten. Alipay und WeChat, Ausländer können das auch machen. Man muss sich nur registrieren und mit Reisepassnummer also prüfen lassen, dass du eine echte Person bist. Und dann kannst du entweder mit deiner deutschen Bank Geld auf Alipay oder WeChat überweisen. Also ich kenne auch App wie Wise. Du kannst damit direkt auf dein WeChat oder Alipay überweisen. Okay. Und zweitens, man kann auch ausländische Kreditkarte mit Alipay und WeChat jetzt verbinden. Also solange das ein geprüftes Konto ist mit Reisepass und sowas. Und die akzeptieren auch wirklich schon Visa, Mastercard, Diners Club, sehr viele unterschiedliche Arten. Also ich habe diesmal auch einen Kumpel, der gerade auch in China ist, der hat sein Visa-Card mit seinem WeChat verbunden. Also man kann damit direkt zahlen.
Perfekt, also gab es so ein paar Neuerungen. Sicherlich ändert sich das regelmäßig, da muss man dann einfach mal schauen. Aber es ist doch deutlich besser geworden, als ich das letzte Mal da war, 2019, so wie sich das jetzt anhört. Ansonsten, wir verlinken euch in den Shownotes nochmal so ein paar Folgen aus den letzten Jahren. Da könnt ihr dann nochmal tiefer ins Thema einsteigen. Wir haben ja zum Beispiel auch eine Folge gemacht zur Reise nach China und was man da beachten muss. So, Yang, lass uns mal übergehen zum Essen. Warum wird in chinesischen Restaurants das Geschirr in Papier oder Plastik verpackt und auch Obst noch am Baum in Plastik verpackt? Man kennt das, wenn man im Restaurant ist, dann hat man immer den Teller, eine kleine Schüssel und einen Löffel in so einer Folie zusammen verpackt und das steht dann schon auf dem Tisch. Wirkt auf mich sehr hygienisch einfach, aber ungewöhnlich, weil in deutschen Restaurants wird das ja alles schön schon dekoriert auf dem Tisch.
Genau, häufig wird das verpackt und drauf steht auch die Beschriftung desinfiziert und gewaschen, ne? Damit das so hygienisch aussieht. Aber man glaubt eigentlich nicht daran. Also wenn du wirklich Chinesin bist, es gibt eigentlich auch diese Esstischritual, nämlich du machst diese Packung offen und in China gibt's überall heißes Wasser zum Trinken. Und dann gießt du heißes Wasser in dein Geschirr rein, in dein Schüssel rein und lässt das
Desinfizieren dann nochmal.
Okay. Ja, also dann fühlst du dich nochmal sicher, obwohl wissenschaftlich geprüft, das macht eigentlich nichts.
Ja.
Und warum man so Obst am Baum in Plastik packt. Ich kenne das auch so. Also meine Großeltern, die haben auf dem Dorf noch ein bisschen Platz, wo die selber Dinge anbauen. Meine Eltern kaufen auch Plastiktüten für die, zum Beispiel Weintrauben. Und dann packen die diese Weintrauben noch am Baum in eine kleine Tüte und dann machen das zu. Damit kriegst du so bessere Qualität. Zum Beispiel nicht so viel Insekten kommen rein. Mhm. Oder ich weiß nicht, wie man in Deutschland das macht. In China, man nutzt noch sehr viel Landschaftsmedizin, um diese Insekten zu töten.
Also Pestizide, es wird dann gesprüht.
Genau, genau. Ja, na, das wird gesprüht, aber dann denkt man, das ist auch ein bisschen giftig, wenn man das isst. Deswegen mit dieser Tüte, du sprühst das und ein paar Tage später machst du diese Tüte drauf und dann, wenn du nochmal sprühst, das berührt nicht direkt dein Obst. Mhm. Dadurch wird die Qualität besser.
Okay. Wir kommen zu Judith und das Schöne ist, ich habe bei Instagram gesehen, wir waren in Judiths Top 3 der Podcast des Jahres. Judith ist also ein Superfan, Heavy-Hörerin und wir waren da in Top 3 bei Spotify in diesem Jahr bei ihr. Also Judith, vielen Dank, dass du uns so zuhörst und Judith hat auch eine Frage gestellt und zwar, wann kommt endlich das Event zum Live-Hotpot-Cooking mit uns? Also wann kann man mit uns zusammen Hotpot kochen oder essen?
Das kann ich noch nicht beantworten, weil, kleines Geheimnis, Steffen hasst Hotpot, obwohl dir anders sagt.
Das stimmt gar nicht. Also, du sagst ja immer, ich hasse Hotpot. Hotpot kostet sehr viel Geld und ich habe leider so einen inneren Reflex, wenn es Buffet gibt oder Hotpot und man einen festen Betrag bezahlt, dann habe ich auf einmal keinen Hunger mehr. Das ist leider so. Du zahlst, gehst zum Buffet, dann esse ich da ein Brötchen. Und dann habe ich keinen Hunger mehr, was total schade ist, weil ich gar nicht meinen Preis herausessen kann. Und beim Hotpot ist das leider so ähnlich. Deswegen esse ich beim Hotpot schon gar kein Reis oder Nudeln, damit ich keine Kohlenhydrate aufnehme, sondern alles andere essen kann, um auf den Preis zu kommen. Ich hasse nicht Hotpot.
Jetzt so irgendwie so, du isst ein oder zweimal pro Jahr Hotpot und du sagst anderen Leuten, dass du Hotpot liebst. Ja. Das ist kein Beweis, dass man Hotpot liebt.
Du, da kann ich nur zitieren, wer glücklich sein möchte, muss auf ein Auge blind sein. Also, wann machen wir dann Live-Hotpot-Cooking? Wir haben das ja schon mal angekündigt, aber da haben wir ja gesagt, meldet euch gerne, wenn ihr uns mal live sehen wollt, aber es hat sich keiner gemeldet. Also, wir brauchen so ein bisschen Feedback von euch, meldet euch gerne bei Instagram oder chinapodcast@gmx.de und schreibt uns mal, wo ihr seid und was ihr mal mit uns machen wollt, ob wir zusammen essen gehen wollen oder ob wir mal eine Live-Podcast-Folge aufnehmen und dabei vielleicht auch Hotpot essen, keine Ahnung. Also wir sind für alles offen, wir brauchen nur mal Feedback, ob ihr darauf Lust habt, weil sonst sitzen wir da alleine irgendwie und das ist ja auch nicht schön.
Ja, wir gucken mal, wann wir das ermöglichen können, wenn ihr Lust habt, weil Steffen isst nur einmal pro Jahr Hotpot und im November hat er schon mal Hotpot gegessen.
Ja, ich würde das sogar zweimal im Jahr machen für die Leute, die uns hören. Also Jude, danke für deine Frage und danke nochmal, dass du uns so fleißig zugehört hast das letzte Jahr. Wir kommen zu einer weiteren Essensfrage. Die Frage heißt, entweder haben Gerichte in China gar keinen Geschmack oder viel zu viel Geschmack. Zum Beispiel die Reissuppe beim Frühstück schmeckt nach gar nichts und dann gibt es dazu Dumplings mit Fleisch gefüllt. Warum gibt es diese Extreme? Ist dir das so aufgefallen? Also Reissuppe schmeckt nach nichts, das stimmt.
Das ist mir in China nicht aufgefallen, das ist mir in Deutschland anders aufgefallen, nämlich warum ist alles so salzig?
In Deutschland, ja.
Das stimmt, ja. Also in China, das geht um Kombination. Es gibt zwei Teile vom Essen. Ein ist ja für den Geschmack. Ein ist für Sattwerden, nämlich Reis oder Brötchen. Das macht satt, das hat keinen richtigen Geschmack. Und dann dieser geschmacksvolle Teil ist ja für den Geschmack, so wie na, Wok-Gemüse und sowas. Deswegen ist fast immer diese Kombination dabei. Zum Beispiel morgens, wenn man Reissuppe isst, was Jonas genannt hat. Ich kenne das eigentlich immer so, Qingzhou Xiaocai, nämlich ein klarer Reissuppe und dann ein paar Würzgemüse, damit man diesen Geschmack hat, zum Beispiel eingelegt Gemüse und sowas. Und aber in Deutschland, die Suppen sind auch super salzig.
Ja.
Die Brötchen sind auch gesalzen. Ich frage mich immer, warum?
In Deutschland wird viel Salz verwendet, ja.
Ja, weil stimmt. Du kennst meine Regel, also wissenschaftlich empfohlen, weniger als 6 Gramm Salz pro Tag. Das ist fast nicht möglich.
In Deutschland ist das schwierig, das stimmt. Und wenn man dann noch Salzstangenabend isst, dann wird es halt schwierig, genau. Ich finde aber, dass es ganz gut ist, dass es auch Dinge gibt, die nach nichts schmecken, weil für mich sind viele Sachen in China viel zu scharf. Ich habe ja auch mal vor dem letzten China-Besuch Training eingelegt und scharf gegessen. Und das hat gar nicht funktioniert, weil ich mir den Magen verdorben habe, als wir in Sichuan waren. Und Hotpot, du wolltest ja in Sichuan unbedingt Hotpot essen. Und da konnte ich keinen Hotpot essen, weil ich mir den Magen verdorben hat. Und wahrscheinlich bist du immer noch sauer auf mich seit 5 Jahren und unterstellst mir seitdem, dass ich keinen Hotpot mag. Ja.
Okay, nochmal zurück zu dieser Frage. Ich finde manchmal diese geschmacklose Sachen ist dabei, um das Essen nochmal zu neutralisieren.
Ja, und, genau, das hilft sehr.
Ja, der hat auch gesagt, dann warum Dumplings mit Fleisch gefüllt, was sehr gewürzt ist, weil Dumpling ist alleine diese Kombination von Geschmack und geschmacklos, ne? Weil du hast diese Teig, was keinen Geschmack hat und dann diese Füllung ist dabei für diesen Geschmack.
Übrigens zu scharfes Essen, damit kommen wir auch zur nächsten Frage. Wir saßen ja einmal in Beijing und haben da Fisch gegessen und dann war mein Mund auf einmal taub, weil es zu scharf war. Und ich hatte gefragt, gibt es Milch oder Brot? Und im Restaurant gab es weder Milch noch Brot, um das zu neutralisieren. Kommen wir zur nächsten Frage, warum gibt es in China keinen Käse? Also es ist nicht so verbreitet wie in Europa.
Das kommt darauf an, wo er eingekauft hat. Ja. Zum Beispiel, wenn er im Kaufhaus so großen Supermarkt war, dann gab es auch Käse. Und das ist bloß, generell essen wir kein Käse, außer vielleicht in Xinjiang oder sowas, wo viel Milchprodukte konsumiert wird. Aber na, für uns ist ja Milcheinnahme ist ja Milch und Joghurt. Ja. Und wir essen traditionell keine Käse.
Insgesamt wenig Laktose auch.
Genau. Ja. Und wir sind auch insgesamt viel weniger laktosetolerant.
Ja. Dann, wir verlassen das Thema Essen und gehen über zum Thema Verkehr und Stadtplanung. Warum wird in China so viel gehupt? Das muss ich sagen, ist mir auch aufgefallen. Also das ist, glaube ich, ähnlich wie in Italien. Es gibt keine Verkehrsregeln, man hupt einfach die ganze Zeit und damit sind sämtliche Verkehrsregeln außer Kraft gesetzt. Also das ist mir wirklich sehr oft aufgefallen, dass viel gehupt wird, auch zum Beispiel, wenn man blinkt dann nicht, sondern hupt, dass man da rein will, in die rechte Spur zum Beispiel. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ich finde, Hupen ist auch eine Art von Kommunikation und das ist auch ein bisschen seltsam, dass man in Deutschland nur für außergewöhnliche Situationen hupen darf.
Entweder Gefahrensituation oder wenn man extrem frustriert ist und schon ziemlich laut Schimpfwörter gerufen hat und das nochmal verstärken will mit Hupen. Also du sagst Form der Kommunikation.
Nämlich, lass mich zuerst fahren.
Ja. Dann gab es die Frage, wie können eigentlich chinesische Städte so weitläufig sein und so viel Platz für Autos, Radfahrer und auch Parks haben? Sind das alles sehr junge Städte, die für Autos geplant sind? Oder nehme ich das einfach nur so wahr, weil die Person, die fragt, war im Osten von China unterwegs, weil da vielleicht im Osten mehr Flächen für Städten zur Verfügung stehen. Wir haben ja auch mal eine Folge gemacht zu Stadtplanung in China und vieles wurde in den letzten 2-3 Jahrzehnten ja komplett neu gebaut in China. Viele Städte, wo jetzt Millionen Menschen wohnen oder Stadtteile. Und da konnte man natürlich deutlich anders planen, als das man in Deutschland tut, wo man versucht, irgendwie die Infrastruktur noch so mit umzubauen.
Ja, ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Man kann daraus eigentlich eine komplette Folge machen. Es gibt ja 2 Arten von Verkehrsplanung. In Europa ist eher so schmale Straßen, dafür aber mehr Straßen. Also dieses Straßennetz ist ja dichter. Dafür die Straßen selber sind schmaler. Und in China, das ist so, dieses Straßennetz ist ja dünner. Dafür sind die Straßen viel breiter. Und das sind 2 unterschiedliche Arten. Und in Europa, das ist so, weil man sehr früh schon sehr viel gebaut hat. Und in China wurden die meisten Städte erstmal so vielleicht in der 80er großzügig ausgebaut. Und deswegen, man hat ja unterschiedliche Voraussetzungen gehabt. Aber in Deutschland, man kann auch nicht solche breite Straßen bauen, weil der Platz nicht da ist. Und in China, weil man spät angefangen hat, konnte man anders planen. Obwohl, ich habe auch gelesen, es gab eigentlich so eine Referenz von der Regierung im Jahr 2016, dass man mehr darauf achtet, dass die Straßen nicht zu breit sein darf. Man versucht dann auch, dieses Straßennetz dichter zu bauen, dafür schmale Straßen zu bauen, weil die schmalen Straßen sind wohl sicherer und effizienter. Aber ne, in China ist das anders als in Deutschland und weil man auch riesige, wir haben diese Folge über Gated Community gemacht, man hat ja riesige Ansiedlungen und dafür brauchst du auch passende Infrastruktur, zum Beispiel in diese Ansiedlung, in diese Siedlung wohnen 10.000 Menschen, dann muss für diese Ausfahrt, Einfahrt auch entsprechend Kapazität geplant werden. Ne?
Ja, genau, also die Städte sind einfach jünger als in Deutschland und man konnte da einfach von null planen. Wir waren ja auch einmal unterwegs, wo wir durch so einen Stadtteil gegangen sind, der einfach komplett aus dem Boden gestampft wurde. Da wohnte noch niemand, aber da standen schon Dutzende Hochhäuser. Das war wie so eine Geisterstadt, aber da wohnte halt einfach noch niemand drin. Es war aber fast fertig gebaut.
Foshan, meinst du, wo diese riesige Bude war?
Ja, genau.
Genau, ne? Aber eigentlich ist China versucht gerade auch, die Straßen schmaler zu bauen. Es gibt diesen Referenzwert, dass die Straße nicht breiter als 55 Meter sein sollte. Vielleicht diese Summe klingt für ein deutscher Ort super breit, aber in China viele Städte bauen noch breiter. Also es gibt zum Beispiel in Baotou auch Straße, die 80 Meter breit ist. Ist einfach eine andere Dimension als in Deutschland.
Genau, es sind auch mehr Menschen. Und das Interessante ist ja, E-Mobilität ist ja deutlich ausgeprägter in China als in Deutschland. Und man merkt ja hier in Deutschland schon das Problem, ja, wo bauen wir dann Ladesäulen hin? Das Thema gibt es in China nicht, weil das von Grund auf ganz anders geplant wurde und dadurch halt die Individualmobilität schon deutlich elektrifizierter ist als hier. Also das ist halt der Vorteil, wenn man mal von null anfangen kann und was neu aufbauen kann. Bleiben wir beim Autofahren. Es gibt ja in Amerika die Route 66. Das ist so die Straße, wo es Lieder drüber gibt, wo man mal mit dem Auto langfahren muss, um Amerika kennenzulernen. Und die Frage, die wir gekriegt haben, ist die Route G359 im ganzen Land bekannt unter Traum vieler Chinesen, diese mal zu befahren? Also ist das das Äquivalent zur Route 66?
Also ich will nichts Falsches sagen, aber ich finde, diese Route ist ja nicht so bekannt. Ich als Nordchinese kenne nur Route 107, weil das ist ja diese Straße, die durch meine Stadt fährt. Andere Straßen kenne ich gar nicht, aber ich habe trotzdem recherchiert. Das sollte irgendwie eine der schönsten Roadtrip-Straße sein, habe ich gelesen, aber ich glaube, das ist nicht so bekannt, weil ich habe bei dieser Xiaohongshu-App Klein Rotes Buch gesucht. Da kann man immer so diese Post und sowas liken. Ne? Diese Post über diese Route mit meisten Likes ist nur 500 Likes. Deswegen, ich finde, Resonanz ist ja nicht so groß.
Okay.
Vielleicht hatte ich einfach auf dem Weg viele Leute gesehen, die auch na, auf dem Weg gefahren sind.
Ja.
Aber vielleicht eher in diese Community bekannt.
Mhm. Kommen wir zur nächsten Frage. Wir sind nochmal im Autobereich. Jonas hat beobachtet, dass die LKW-Fahrer doch sehr ja, krass fahren. Warum ist das so? Also gibt es da so ein Klischee, dass LKW-Fahrer besonders rücksichtslos sind? Oder?
Also ich finde generell, Autofahrer haben eine andere Mentalität in China als in Deutschland, weil in Deutschland ist das irgendwie überall so, man muss die Fußgänger vorlassen. Und in China, ich finde, man ist eher so, ich habe diesmal auch in China ein paar Mal erlebt, ich dachte, der Fahrer wollte mich überfahren, weil der ist wirklich vorbeigefahren mit Abstand 30 Zentimeter von mir, als er abgebogen hat.
Ja.
Generell, das ist erstmal so, physisch betrachtet, Auto oder LKW, die haben größere Tragheit, weil die einfach dicker sind. Und dann denken die, wenn wir gegenseitig uns stoßen, dann mir passiert nichts. Deswegen sollst du ausweichen, na, weil ich bin größer. Das ist so ein Unterschied Und zweitens, ja, LKW-Fahrer besonders gestört, weil die einfach sehr viel Stress haben. Es vielleicht kommt darauf an, was die transportieren. Wenn die zum Beispiel Gemüse oder bestimmte Waren transportieren, es gibt ja eine Frist. Na, bis dahin kriegst du vielleicht eine Strafe, weil dann wird die Ware schlecht. Dann fahren die sehr schnell oder man kennt das auch so, diese LKWs, die sind so schwer und bei Anfahren und Bremsen, das kostet viel mehr Benzin oder na, das kostet mehr Diesel. Und deswegen ist immer besser, auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu fahren. Und am günstigsten ist wohl 120 km/h, habe ich gelesen. Deswegen fahren die gerne schneller, um Geld zu sparen. Und die verdienen Geld je nach Aufträge. Ne? Deswegen natürlich, je schneller die fahren, desto mehr die verdienen, weil die mehr Aufträge nehmen können.
Also die sind halt, haben Druck vor allen Dingen, das erklärt das.
Genau, und diese Mentalität, du sollst ausweichen.
Ich bin der Stärkere auf der Straße. Dann haben wir noch eine Frage, was raucht man im Süden im Metallrohr? Kannst du das, das klingt so ominös und nicht legal, ehrlich gesagt, aber weißt du das?
Ich bin überrascht. Also ich kenne das sehr viel als Kind. Ich bin zwar Nordchinesin, aber in Nordchina wird das oder wurde das auch sehr viel geraucht. Es gab damals zwei Arten von Zigarette. Also natürlich gibt es diese verpackte Zigarette, aber die sind immer teurer. Ne? In Deutschland gibt es auch viele Leute, die selber ihre Zigaretten rollen.
Ja.
Es gab damals zwei unterschiedliche Arten. Einmal nennt man das Hanyan, einmal nennt man das Shuiyan. Hanyan ist ja trockene Zigarette, Shuiyan ist ja aus Ausland, Shisha.
Ja.
Na, was man brennt.
Ja.
Und diese, was er sagte, aus so einem Metallrohr, ist ja eine Art von Hanyan, so trockene Zigarette. Und ich kenne das so, du hast so eine Metallrohr, so vielleicht 20, 30 Zentimeter lang. Und darauf hast du noch so eine kleine Tüte. Da drin ist dein Tabak. Na, dann, wenn du rauchst, dann holst du auch deine Tüte, dein Tabak und mach das in diesen kleinen Topf rein. Also diese Rohr gibt's immer so eine, ganz am vorne ist ein breiterer Kreis, wo du dein Tabak reinmachen kannst. Und dann raucht man das, das ist natürlich ohne Filter, dann ist ziemlich stark. Aber ich kenne das von der Vergangenheit und weil man nicht diese Zigaretten kauft, weil das zu teuer ist. Viele rauchen die Dinge, was man selber angepflanzt hat und verarbeitet hat. Dann ist natürlich viel billiger. Ne? Mhm. Und dann du hast diese Metallröhrchen, das kannst du überall mitnehmen. Zum Beispiel, wenn du auf dem Feld arbeitest, dann steckst du dein Metallröhrchen in dein Gurt. Und dann machst du deine Arbeit im Feld und dann bist du müde, dann ziehst du das raus und dann rauchst du zwei Züge.
Ja.
Ist ja sehr praktisch.
Ja, okay. Die nächste Frage ist sehr interessant und zwar, warum haben chinesische Babys Muttermale und Flecken?
Genau, die Frage, ne, und zwar nicht Muttermale, sondern schwarzer Fleck am Steißbein.
Ja.
Das hat auch einen interessanten Namen. Ich kenne das auch so. Das heißt Mongolenfleck.
Ja.
Zum Beispiel die Babys haben so blaue Fleck am Po. Und das ist ja so mit Geburt gekommen und das bleibt auch nicht ewig. Also das geht häufig mit vielleicht 5 Jahren weg oder spätestens bis zur Pubertät. Also das begleitet dich nicht lebenslang.
Und diesen sogenannten Mongolenfleck haben eigentlich fast alle Kinder in Asien, nicht nur in China, habe ich gelesen.
Genau, ich habe gelesen, also 95-100% Ostasiaten haben Mongolenfleck. Mhm. Aber das ist auch nicht ein pures asiatisches Ding, weil afrikanische Kinder haben auch 90% Mongolenfleck. Und bei Europäern, das ist ein bisschen seltsam, weil nur wohl bis zu 10% Leute können das haben. Häufig ist eher 1%.
Ja.
Aber auch 50-70% Lateinamerikaner haben Mongolenfleck. Ich dachte, das war unser Ding, so asiatisches Ding.
Ja.
Aber scheinbar doch nicht.
Also ist halt einfach eine, haben sich Pigmente angesammelt, die dann im Laufe der Jahre in der Kindheit dann auch wieder verschwinden. Sieht aus, als wenn man gestürzt ist, irgendwie auf den Hintern und dann einen großen blauen Fleck hat. Aber es ist halt einfach eine Verfärbung.
Ich glaube, ich habe auch sowas gelesen, dass Chinesen in Deutschland und die Erzieherin dachten, das Kind wurde geschlagen.
Es sieht, also wenn man Bilder sieht, sieht das aus wie ein blauer Fleck durch einen Sturz oder was auch immer. Und ne, das zeigt wieder, das ist halt eine europäische Perspektive. Wir, hier ist das deutlich geringer ausgeprägt, so ein Mongolenfleck. Aber eigentlich überall anders auf der Welt ist das halt sehr, sehr regulär. Das ist halt so dieser Perspektivwechsel, der da wichtig ist und Verständnis aufzubauen. Kommen wir zur letzten Frage. Du warst ja gerade in China. Was wird dann da gerade gehypt? Was ist der neueste heiße Scheiß, den man unbedingt wissen muss?
Ich weiß nicht, ob man das unbedingt wissen muss, aber was mir aufgefallen ist, Fototour, was die jungen Leute machen. Nämlich, die gehen irgendwo hin, um Fotos zu machen und die bringen eigene Fotografen mit. Also zum Beispiel, ich war mit meiner Familie in Peking und da haben wir gemerkt, es gab viele junge Frauen, teilweise auch junge Männer, die sind eher Partner von den Frauen, die sind ja mit historischer Bekleidung da gewesen, auch mit vollen Set, also mit dieser Friseur, mit Schmink und zum Beispiel in der verbotenen Stadt und da haben sie sich als Königin verkleidet und haben auch eigene Fotografen mitgebracht. Und meine Schwester fand das so toll, sie wollte das auch machen. Sie hat eine junge Frau gefragt, wie viel kostet das denn? Und sie hat gesagt, sie hat das bei einem Fotostudio gemacht. Das kostet 100 Euro, dann wird sie geschminkt, kriegt sie diese Kleidung. Ja. Und dann kam auch ein Fotograf mit und fotografiert sie.
Das geht aber eigentlich für 100 Euro.
Finde ich auch. Also alternativ kannst du dich selber schminken und dann mietest du diese Kleidung.
Ja. Und warum machen die da? Also was macht man mit diesen Fotos im historischen Setting und warum machen die das? Warum ist das gerade so gehypt?
Das ist einfach mit Social Media, ne, dass man da posten kann. Und Hanfu ist ja sowieso gehypt. Ne? Man nennt das Han-Kleidung, ne? Die Bekleidung von der Vergangenheit, obwohl man in dem Fall nicht Hanfu nennen darf, weil in der verbotenen Stadt, die haben sich verkleidet als Prinzessin oder Königin aus Qing-Dynastie, ja. Obwohl das eine Dynastie aus Minderheit war. Ja. Kein Han-Chinesen, sondern Man-Chinesen.
Hast du dann direkt darauf hingewiesen, dass das historisch nicht akkurat ist, was sie da machen?
Nein, also ich habe die in Ruhe gelassen, aber das war wirklich so, das hat gestört bei Sehenswürdigkeiten, weil die blockieren die Sehenswürdigkeiten und die gehen nicht, bis die ihr perfekt Fotos haben. Ja. Und die Leute, die dort arbeiten, müssen die wegscheuchen und sagen, hey, ihr seid lang genug geblieben. Ja.
Also, das war die Q&A-Folge fürs Jahr 2024. Vielen Dank, dass ihr wieder Fragen eingeschickt habt. Wir konnten nicht alle unterbringen, aber wir haben nochmal Inspiration rausgenommen für weitere Folgen. Und wir verlinken euch auch noch Folgen aus unserem Archiv hier in den Shownotes, einfach damit ihr nochmal tiefer in bestimmte Themen einsteigen könnt. Wenn dir Süß-Sauer der China-Podcast gefallen hat, dann hinterlasse uns doch gerne eine Bewertung auf dem Player, wo du ihn gerade hörst. Und empfehle den Podcast doch gerne auch weiter in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
Ich bin Yang und sage Zaijian.